Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Die Sonne bestrahlt die Erde konstant mit Energie. Wenn es trüb und wolkig ist, dann kommt ein bisschen weniger davon auf der Erdoberfläche an. Aber das macht gar nichts. Denn die Gesamtenergiemenge, die das Sonnenlicht täglich zu uns auf die Erde bringt, ist immer noch gigantisch. Die Frage ist nur, wie kommen wir ran an diese Energie?
Es ist kaum zu glauben, den günstigsten Strom, den wir in Deutschland produzieren, ist Photovoltaikstrom. Es gibt keine günstigere Form von Strom. Das Potenzial der Photovoltaik ist gigantisch. Rein theoretisch würde ich sagen, yes, we can. Technisch das umzusetzen, das ist ein ganz anderer Snack. Und das ist die große Herausforderung. Wie können wir das schaffen? Es braucht kluge Leute, es braucht unsere Kinder, die das Ganze umsetzen. Es braucht eine Transformation in der Gesellschaft, ohne die werden wir nicht auskommen. Wie die genau aussehen wird, das werden wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren erleben. Das wird eine große Veränderung in unserer Gesellschaft bedeuten.
Die Sonne kann uns genug Energie liefern, um den gesamten Bedarf aller Menschen zu decken. Dazu müssen wir aber die richtigen Techniken entwickeln, um diese Energie auch nutzbar zu machen. Wie das gehen könnte, das erzählt der Physiker Klaus Lips heute bei uns im Hörsaal. Er ist Professor für Physik an der Freien Universität Berlin und er forscht am Helmholtz-Zentrum Berlin unter anderem zu Photovoltaik und Dünnschichtmaterialien. Und Klaus Lips ist Optimist. Er ist zuversichtlich, dass Physiker und Ingenieure die Solarzellentechnik in den nächsten Jahrzehnten so weiterentwickeln, dass wir den Großteil unseres Energiebedarfs mit Sonnenenergie abdecken werden. Allerdings haben wir auch keine Alternative, sagt er. Denn ein Weiter wie bisher führt direkt in die Katastrophe. Nur wenn wir Klimawandel, Erderwärmung und Umweltzerstörung aufhalten, können wir unsere eigene Lebensgrundlage, die Erde, vor der Zerstörung bewahren. Und Solarenergie spielt dabei eine entscheidende Rolle. Klaus Lips hat seinen Vortrag am 17. Dezember 2018 an der Freien Universität Berlin gehalten, im Rahmen der Vorlesungsreihe zum Gedenken an Lise Meitner. Der Vortrag hat den Titel Licht und Schatten der Solarenergie.
Wenn man ein bisschen in die Vergangenheit reinguckt, dann ist das, was uns im Moment passiert, auch schon von Mahatma Gandhi ausgedrückt worden. Er sprach sehr weise, als er sagte, Großbritannien braucht die Hälfte der Ressourcen dieses Planeten, um seinen Wohlstand zu erreichen. Wie viele Planeten wird Indien für die Entwicklung benötigen? Und da steckt unglaublich viel Weisheit drin in diesem Satz, weil wenn man sich das mal überlegt im Sinne eines sogenannten CO2-Fußabdrucks, dann wird sehr schnell klar, dass wir heutzutage schon das, was die Erde an Ressourcen zur Verfügung stellt bzw. abpuffern kann, schon um das anderthalbfache überreizen. Das heißt, wir haben schon 50% dessen, was die Erde ab kann, schon ausgereizt. Das heißt, wir haben ein Problem. Und wenn wir das ein bisschen zurückbrechen auf das, wenn die ganze Welt sich wie Deutschland verhalten würde in Bezug auf den CO2-Fußabdruck, dann wären wir schon bei 4 Erden. Mit den USA sind wir dann insgesamt bei 9 Erden. Sie sehen also, dass wir dieses Business as usual nicht fahren können. Wir müssen nicht nur Vorbild sein, sondern wir müssen dafür sorgen, dass sich Länder entwickeln können, aber dass wir auch gleichzeitig unseren CO2-Abdruck reduzieren. Das ist natürlich allgemein erkannt. Man hat immer das Gefühl, es ist trotzdem irgendwie Stillstand. Und die deutsche Regierung hat in dem Jahr 2008 ein sehr mutiges, sag ich mal, Verfahren eingeleitet, die sogenannte Energiewende. Und die Energiewende ist extrem mutig. Die Energiewende sagt voraus, dass wir, wenn wir den Energieverbrauch zum Zeitpunkt 2008 nehmen, dann ist der Wunsch, dass wir im Jahre 2050 nur noch 50% dieser, sag ich mal, Energie umsetzen. Nicht mehr, 50%. Und auf derselben Seite soll der Anteil der erneuerbaren Energien, was das ist, da komme ich gleich nochmal zu, der soll schrittweise erhöht werden, sodass wir im Jahre 2050 60% aller von uns genutzten Ressourcen über erneuerbare Quellen bedienen. Das heißt, wir müssen unser Energiesystem umstellen. Das ist eine sehr große Herausforderung. Und es bedeutet, wir müssen die Verfügbarkeit gewährleisten, wir müssen die Wirtschaftlichkeit gewährleisten. Es muss umweltschonend sein natürlich, es muss ja zusammengehen mit diesem gewünschten CO2-Fingerabdruck. Und das heißt, wir müssen Technologien entwickeln, die sowohl die Energiekonversion, die Energiespeicherung, aber auch die Energieeffizienz, weil das ist ein großes Programm von 100% auf 50% zu kommen. Derzeit nutzen wir etwas über 30% erneuerbare Energie in der Stromproduktion, gesamt. Energienutzung ist deutlich weniger, da sind wir ungefähr bei 11% im Moment. Ich möchte jetzt in das Thema reingehen und mit dem Thema Energie anfangen und muss versuchen, erstmal da eine gemeinsame Sprache zu finden. Wovon sprechen wir eigentlich? Und es ist sehr schwer, von Terawatts und Tausenden von Megawatts zu sprechen, weil das ist eine Größe, die man nicht mehr greifen kann. Und deswegen muss man das runterbrechen, immer auf etwas, was man irgendwie noch handhaben kann. Und ich finde, wenn man so eine Diskussion macht, dann muss man sich über ein paar Größen Gedanken machen. Zum Beispiel eine Sache, die man sich sehr gut vorstellen kann, die Körperfunktion. Ich als Mensch brauche einen gewissen Umsatz. Also ich brauche eine gewisse Leistung in meinem Körper, der mich aufrechterhält. Und diese Leistung am menschlichen Körper, die entspricht etwa 100 Watt. Für die, die noch die alten Glühbirnen kennen, das war eine richtig helle Glühbirne. Das ist ungefähr die Leistung, die der Körper benötigt, um zu überleben. Nur das Überleben des Körpers. Da ist noch keine Schwerstarbeit mit berücksichtigt. Wenn ich das jetzt 24 Stunden am Tag mache, also 24 Stunden am Tag meinen Körper aktiv halte, mit Schlafen, allem drum und dran, muss ich diese Leistung mal 24 Stunden nehmen, dann bekomme ich den Energieumsatz. Das sind also 0,1 mal 24, wären also 2,4 Kilowattstunden. Das wäre die Energie, die mein Körper braucht. Und diese Energie muss ich zuführen in Form von zum Beispiel Essen. Und das entspricht dann so ungefähr diesen 2500 Kilokalorien, die man so typischerweise für einen Menschen annimmt. Wie viel Leistung brauchen wir jetzt aber, um zu überleben? Also nicht nur den Körper, sondern wenn es kalt wird, brauche ich Wärme. Ich habe eine Industrie, ich möchte irgendwo hinfahren. All das braucht eine Leistung. Ich muss Leistung umsetzen an der Stelle. Und wenn ich ein, sage ich mal, komfortables Leben führen will, dann brauche ich ungefähr 3 Kilowatt Leistung. Das ist also 30 mal mehr, als was ich für meinen Körper brauche. Und mit diesen 3 Kilowatt, das wären am Tag dann mal 24, also 68 Kilowattstunden am Tag, damit kann man, das ist ungefähr ausgerechnet, einen Lebensstandard halten, den wir im Moment haben. Das heißt, wir brauchen 68 Kilowattstunden, ist der Energieumsatz, den ich habe, um dieses Leben zu führen. Da ist alles dann mit drin. Da ist die Industrie mit drin. Da ist, wenn ich abends, weiß ich was, auf meinem Computer was mache, das muss alles damit zusammengefasst werden. Das ist das, was den CO2-Fingerabdruck oder Fußabdruck, den ich vorhin ansprach, ungefähr auf eine Erde reduzieren würde, wenn das jeder Mensch auf der Erde so machen würde, wenn ich das also auf einen Menschen umsetze. Das, was wir im Moment in Deutschland machen, sind ungefähr etwas mehr als 6 Kilowatt in Bezug auf die Leistung. Das heißt, wir benötigen doppelt so viel Leistung, um unseren Lebensstand im Moment zu erhalten. Wenn ich jetzt das vergleiche mit Energien in Form von Essen, eine Tafel Schokolade oder eine etwas größere Tafel Schokolade, die hat ungefähr den Energieinhalt, den ich nutzen kann, von einer Kilowattstunde. Das heißt, rein vom Umsatz her würden sozusagen 2,5, also 300 bis 500 Gramm Schokolade würden reichen, nur was den Energieumsatz angeht. Gesund wäre das sicher nicht. Wenn ich das jetzt mit 1 Kilogramm Kohle vergleiche. 1 Kilogramm Kohle hat eine Energiemenge, die ich nutzen kann, von 8,2 Kilowattstunden. Wir sind jetzt also schon den Faktor 8 höher als bei der Schokolade. Und noch besser wird es bei einem Liter Benzin. Ein Liter Benzin hat eine ungehörige Energiemenge, die ich nutzen kann, in sich gespeichert, nämlich deutlich über 10 Kilowattstunden. Und das ist die Größenordnung, in die wir jetzt denken müssen. 1 Kilowattstunde, 10 Kilowattstunden, das sind so fassbare Energiemengen, die man über so einen Liter Benzin oder über eine Tafel Schokolade definieren kann. Was kann jetzt die Sonne? Die Sonne ist wir nennen das einen schwarzen Körper, der strahlt seine Energie ab. Der hat eine Oberflächentemperatur von 6000 Grad. Und dieses Sonnenlicht kommt hier bei uns an der Erde an. Und wenn ich dieses messe, also wie viel dieser Sonnenleistung strahlt auf 1 Quadratmeter Fläche ein, also um die Mittagszeit herum, ist das 1 Kilowatt. Das heißt, die Leistung, die die Sonne bei uns abliefert an einem hellen Sonnentag, ist 1 Kilowatt. Also vergleichbar mit dem, was, wenn ich jetzt einen Liter Benzin zum Zehntel verbrenne, ungefähr rauskommt. Wenn ich das jetzt auf das Jahr rechne, die Sonne scheint natürlich nicht das ganze Jahr, dann komme ich auf eine Gesamtenergiemenge von 1000 bis 2800 Kilowattstunden. Und was einem immer leicht fällt zu rechnen, ist, 1 Kilowatt ist die Leistung pro Quadratmeter, kann man im Schnitt sagen, und 1000 Kilowattstunden ist die Energie, die ich hier in Berlin in einem Jahr über das Sonnenlicht einfangen kann. Und das sind die wesentlichen Größen, mit denen wir jetzt im Prinzip den Rest des Vortrags arbeiten werden. Jetzt gehe ich zur Erde. Erdbevölkerung, 7 Milliarden Menschen. Jeder Mensch, und ich gehe jetzt mal davon aus, wir haben es alle geschafft, wir sind alle auf dem gleichen Level. Wir können diese 3 Kilowatt Leistung können wir beziehen. Das heißt, wir müssen insgesamt eine Leistung zur Verfügung stellen von 21 Terawatt. Das ist eine riesengroße Zahl, aber bezogen auf Menschen kann man sich das noch so ungefähr vorstellen. Also ein Tauchsieder oder ein Wasserkocher, der setzt ungefähr vielleicht so 2 Kilowatt an Leistung um, dass man das mal so im Vergleich sieht. Heute nutzen wir auf der Erde das Leistungsangebot, weil wir ja auch viele Länder haben, wo Menschen sehr wenig Zugang zu Leistung haben, ungefähr 16 Terawatt. Also es ist von der Größenordnung, sind wir ungefähr in diesem Leistungsbereich. Und das bedeutet jetzt, egal was ich mit meinem Netz, mit meiner Energieversorgung, mit meiner Leistungsversorgung mache, diese Leistung von 16 Terawatt oder 21 Terawatt, die muss ich ständig immer zur Verfügung stellen. Es geht nicht darum, dass ich die irgendwo hinlege und dann so langsam ab. Die muss immer da sein, weil wir wollen ja alle gleichzeitig oder zum Teil gleichzeitig auf diese Ressource zugreifen. Und das ist die wahrlich große Herausforderung, dass wir dieses immer zur Verfügung stellen müssen. Und wenn die Sonne nicht scheint, dann fehlt mir dieses eine Kilowatt pro Quadratmeter. Und das muss ich irgendwie kompensieren und woanders herholen. Das heißt, das Problem, was wir jetzt angehen müssen, limitierte Ressource. Ich habe den Klimawandel, natürlich die Umweltverschmutzung, die damit einhergeht. Und ich habe immer politische Instabilität in der Welt. Das heißt, wenn ich ein Energiesystem mir schaffen will, muss ich sicherstellen, dass all diese Dinge so erfüllt sind, dass ich diese Ressource, Energie oder Leistung ständig zur Verfügung habe. Und die Sonne ist an dieser Stelle eine Ressource, die das sehr, sehr gut liefern kann. Das ist eine der Lösungen, wie man dieses Problem angehen kann. Und die Erneuerbaren, die dazu beitragen, die beziehen sich auf folgende Themen. Das wäre Wasser, zählt zu den Erneuerbaren, die Windenergie, die Wärmeausnutzung, die Biomasse, die Photovoltaik und die Geothermie. Das verstehen wir unter erneuerbaren Energien. Und von diesen erneuerbaren Energien sind bis auf die Geothermie alle bedingt durch das Sonnenlicht. Bis auf die Geothermie, die ja nur durch die Prozesse im Erdinneren letztendlich erzeugt werden, sind das alles reine Themen, die über das Sonnenlicht mehr oder weniger direkt getrieben werden. Und damit man jetzt diese unterschiedlichen Themen ein bisschen sauber voneinander trennen kann, liste ich jetzt mal kurz auf, wie man die Sonne ausnutzen kann. Und das meiste davon werden Sie kennen. Sie können auf der einen Seite die Wärme der Sonne einfangen und die Wärme so abspeichern, mit einem schwarzen Körper zum Beispiel, dass sie Wasser erwärmen. Das machen typischerweise Sonnenkollektoren, die Sie zum Beispiel auf dem Dach haben oder wenn Sie Camping machen, das kennen die meisten, so einen schwarzen Sack dabei haben. Das nennt sich Solarthermie. Und bezieht sich wirklich auf Niedertemperaturhitze, die man über das Sonnenlicht einfängt. Dasselbe kann man jetzt auch im großen Stil machen, indem man zum Beispiel ein Kraftwerk aufbaut. Und das ist hier so ein Beispiel, da werden Tausende von Spiegeln aufgestellt und das Licht der Spiegel wird auf einen Turm fokussiert. Und in diesem Turm wird das Licht eingefangen und dort wird natürlich, das können Sie sich vorstellen, dieses Licht gebündelt und produziert eine enorme Hitze, weil da ja extrem viel Leistung drin steckt. Pro Quadratmeter, wie gesagt, 1 Kilowatt. Und wenn Sie das dann jetzt über hunderte von Quadratmetern oder Quadratkilometern sammeln, kommt da einiges zusammen. Und damit können Sie sehr hohe Temperaturen erreichen. Und das nennt sich dann auf Englisch Concentrating Solar Power. Abkürzung ist CSP. Das ist der Begriff, der üblicherweise verwendet wird. Das sind also Solartürme, das sind Solarkraftwerke. Und in diesen Türmen wird dann irgendwelche thermochemischen Brennstoffe erzeugt oder Energie gespeichert in Salzlaugen oder wie auch immer. Vorteil dieser Technologie ist, sie speichert auch gleichzeitig die Hitze in einem Tank sozusagen. Da kommt also die Speichertechnologie gleich mit. Die direkte Umwandlung des Sonnenlichts in Elektrizität, das nennen wir die Photovoltaik. Und hier bewegt sich nichts. Das ist einfach ein Bauelement, was Strom erzeugt. Und das werde ich gleich im Rest des Vortrags erwähnen. Der solare Brennstoff, auch unter dem Begriff Power to Gas, dem einen oder anderen bekannt. Hier wird aus den Erneuerbaren, also meistens aus Strom, praktisch ein Brennstoff erzeugt. Und dieser Brennstoff, meistens ist es Wasserspaltung, der wird dann über einen katalytischen Prozess genutzt, um zum Beispiel CO2 mit Wasserstoff zu einem Brennstoff wie Methan oder irgendwelchen brennbaren Gasen zu erzeugen. Das nennt man auch künstliche Photosynthese zum Teil. Die Windenergie ist klar. Sie kriegen Luftströme auf der Erde. Da können Sie also Elektrizität über Windräder produzieren. Das wäre die sogenannte Windkraft. Und die Biomasse, auch die ist erneuerbar. Schnell wachsende Pflanzen, die binden das CO2 aus der Atmosphäre, geben den Sauerstoff ab. Beim Verbrennen kommt genau derselbe CO2 wieder raus. Das heißt, die Balance ist in sich neutral. Also anders, als wenn Sie das Erdöl aus der Erde rausholen, wo das CO2 von Jahrmillionen gespeichert ist. Damit können Sie natürlich Elektrizität und Wärme erzeugen. Und der letzte Punkt, die Wasserkraft, das ist der natürliche Wasserkreislauf, den wir haben, der über den Regen Wasserkreislauf erzeugt und wo wir mit Turbinen dann über große Kraftwerke zum Beispiel Strom erzeugen können. Jetzt wollen wir mal zu dem Potenzial kommen. Was kann ich jetzt wirklich damit gesamt für die Welt eigentlich tun? Weil ein Kilowatt pro Quadratmeter, das ist nicht wirklich viel. Das ist eine sehr, sehr geringe, wir sprechen davon Leistungsdichte, was diese Sonne an Energie uns zur Verfügung stellt. Wir können bei uns im Prinzip im Durchschnitt 130 Watt pro Quadratmeter mit dem Sonnenlicht erzeugen. Also dieses eine Kilowatt ist nur zur Mittagszeit. Üblicherweise im Schnitt sind es eigentlich nur 130 Watt. Das darf man nicht vergessen. In den besten Regionen, was das Sonnenlicht angeht, so Chile zum Beispiel, da sind wir da schon bei 330 Watt. Das heißt, das ist natürlich bedingt durch die Breitengrade, ist das natürlich sehr ungleichmäßig verteilt. Aber Sie sehen, es gibt die sogenannten, den Sonnengürtel, wo sehr viel Sonnenlicht zur Verfügung steht und andere Bereiche, wo das sehr wenig ist. So, und jetzt wollen wir diese 16 oder 21 Terawatt nur mit Photovoltaik erzeugen. Das heißt, ich will nicht nur den Strom, ich will alles damit machen, die Wärme, ich will also alles über diesen Prozess erzeugen. Wie ist das überhaupt möglich? Und da macht man eine ganz einfache Rechnung. Wir nehmen an, wir haben eine mittelmäßig gute Technologie, die einen Wirkungsgrad von, sagen wir mal, 15% hat, die also 15% des Sonnenlichtes überhaupt nur in nutzbare Energie umwandeln kann. Und wenn ich das dann ausrechne mit den Leistungen, die ich hier anbiete, dann kann ich daraus direkt ausrechnen, welche Fläche brauche ich überhaupt, um ständig diese 14 oder 17 Terawatt anzubieten. Und das ist eine Gesamtfläche von 600 mal 600 Kilometern im Quadrat. Das ist weniger als Frankreich zum Beispiel als Fläche hat. Wenn Sie das bei den 7 Milliarden Menschen umrechnen, auf den Menschen, bedeutet das, jeder Mensch braucht noch nicht mal 100 Quadratmeter Solarfläche und damit ist gesamtwirtschaftlich alles abgedeckt. Und das scheint doch jetzt eine handhabbare Größe zu sein. 100 Quadratmeter, das müsste eigentlich gehen, wenn man die Freiflächen berücksichtigt. Und Sie sehen, das ist in der Summe ist das nicht sehr, sehr viel. Das Potenzial der Photovoltaik ist gigantisch, weil wir überhaupt gar nicht so große Flächen brauchen, wie das ursprünglich immer erzählt wurde. Also rein theoretisch würde ich sagen, yes, we can. Das muss auf jeden Fall gehen. Technisch das umzusetzen, das ist ein ganz anderer Snack. Und das ist die große Herausforderung. Es braucht, damit wir das umsetzen, eine Transformation in der Gesellschaft. Ohne die werden wir nicht auskommen. Wie die genau aussehen wird, das werden wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren erleben. Das wird eine große Veränderung in unserer Gesellschaft bedeuten. Machen wir mal weiter. Das Potenzial der anderen Energien, die ich habe. Also erstmal nur rein die solare Energie. Wenn ich jetzt mal berücksichtige, das ist ja jetzt global gerechnet, was kann ich denn sinnvoll wirklich einsetzen? In Berlin kann ich ja nicht zupflastern mit Photovoltaik, da habe ich die Dachflächen. Sinnvoll kann ich ungefähr ausnutzen, eine Gesamtleistung von 600 Terawatt, das heißt das 50-fache dessen, was ich eigentlich brauche. Diese Flächen habe ich sinnvollerweise zur Verfügung. Das heißt, wir auf Englisch overperformen bei einem Faktor 50 von dem, was wir eigentlich im Jahre 2050 geschätzt brauchen. Das sieht ein bisschen anders aus bei Wind. Wind können Sie maximal 2 bis 4 Terawatt weltweit erzeugen, weil Sie müssen in Küstenregionen stehen. Das ist viel, viel schwieriger. Das heißt, die Windenergie wird weltweit nicht so einen hohen Anteil zur Verfügung stellen können, der Leistung, die wir brauchen. Geothermie ist ein bisschen besser, vielleicht mit 12 Terawatt, aber es gibt ja diese Hotspots auf der Erde. Aber wenn Sie das mal insgesamt als Energiefluss betrachten, über die Erdoberfläche kommt im Mittel sowas wie 0,05 Watt pro Quadratmeter und nicht 1000 Watt pro Quadratmeter wie beim Sonnenlicht. Die Biomasse, sinnvoll, man muss ja auch sehen, dass wir Pflanzen brauchen für die Ernährung. Da wäre es sinnvoll, in der Größenordnung 5 bis 7 Terawatt zu denken. Und bei Wasserkraft, und das haben wir schon fast komplett ausgereift, wenn wir nicht Umweltschädigungen eingehen wollen, sind wir in der Größenordnung 5 Terawatt. Aber Sie sehen, den Hauptbatzen kann die Solarenergie hier oben ganz locker tragen. Die Fragen natürlich, wie können wir das schaffen? Es braucht auf jeden Fall eine Veränderung. Und wir brauchen dazu Technologiesprünge. Und ich gebe Ihnen mal ein kleines Beispiel, wo Leute damals auch nie richtig sich drüber im Klaren waren. Das ist jetzt hier ein Bild. Das ist New York, Fifth Avenue, Ostermontag im Jahr 1900. Wenn Sie sich das Bild anschauen und das Bild analysieren, werden Sie, das können Sie von hinten wahrscheinlich gar nicht erkennen, da müssen Sie mit der Lupe rangehen. Das ist wie ein Wimmelbild. Aber wenn Sie ganz genau gucken, ich habe das hier mal markiert, da sehen Sie zwei Automobile. Das ist das Jahr 1900. Zwei Automobile. Wenn Sie New York im Jahre 1913 nehmen, das ist das Jahr 1913, wir sind also 13 Jahre später, Und das konnte sich kein Mensch vorstellen, dass so etwas passiert. Und Sie suchen hier, da finden Sie noch genau eine einzige Kutsche. Das ist ein Technologiesprung, der dahinter steht. Das ist nicht eine Regierung, die gesagt hat, ihr müsst jetzt Auto fahren. Was hier hinter steht, ist die Entwicklung eines Transportmittels, was sich im Preis so entwickelt hat, dass die Leute das angenommen haben und genutzt haben. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, wo wir hinkommen müssen. Und was dahinter steht, und das gilt für alle Produkte, die industriell produziert werden, das von Medikamenten, Essen, Technologieprodukte, Computer, ist die sogenannte Lernkurve. Und diese Lernkurve, die sagt aus, und da drucke ich auf der einen Achse die Kosten für das Produkt auf. In diesem Fall wäre das zum Beispiel die Kosten für das T-Modell von Ford, weil der hat dieses sozusagen eingeleitet, dieses Großindustrielle, nämlich durch die Massenproduktion. Und auf der unteren Achse tragen sie auch logarithmisch auf die Anzahl der produzierten Objekte. Also sie integrieren über die Zeit. Das ist also nicht eine Zeitskala, sondern sie zählen einfach Anzahl der Autos, die produziert wurden. Und wenn sie dann Preis und das miteinander vergleichen, das fällt immer auf eine Gerade. Und das bedeutet, wenn Sie doppelt exponentiellen Plot haben, das muss ein Exponentialgesetz sein. Und dahinter verbirgt sich jetzt, wie sich mit der Steigerung der Produktion die Kosten reduzieren. Und das ist die sogenannte Lernkurve. Und die ist gewaltig für ein Automobil, aber ich sage Ihnen, die Lernkurve für die Photovoltaik ist noch viel, viel besser. Das ist die steilste Lernkurve, die wir überhaupt haben. Die Photovoltaik wächst derzeit mit 40% pro Jahr, und das ist ein Wachstum, was wir seit 15 Jahren haben. Davor wuchs es sogar schon um 70%. Das heißt, das ist die am stärksten oder mit die stärkst wachsende Industrie, die wir haben. Und wenn Sie die Evolution sich dieses Photovoltaikmarktes anschauen, ohne jetzt da in das Detail reinzugehen, was Sie sehen im Endeffekt ist, das ist die Anzahl der installierten Leistungen, also immer gerechnet auf mittags um 12 Uhr, was kann das Kraftwerk produzieren. Das sind ungefähr sowas wie 100 Gigawatt werden pro Jahr installiert. Das sind ungefähr das Äquivalent von 100 Kernkraftwerken. Und Sie sehen, China hat da mit 30% einen sehr großen Anteil an. Also China ist im Moment ein Treiber in dem Markt und Europa war das vor 8 Jahren. Also da hat sich gewaltig was getan. Woher können wir abschätzen, wo das Ganze hinläuft? Und das ist die sogenannte Lernkurve der PV. Und ich zeige Ihnen jetzt die Lernkurve von den letzten ungefähr 50 Jahren. Und das ist mit die wichtigste Kurve in der Photovoltaik. Das ist sowas wie Moore's Law bei den Computern. Wenn ich die Kapazität verdopple, gehen die Preise um 23% runter. 23%. Das ist unglaublich, wie stark das wächst. Und hier drin sind alle möglichen technologischen Sprünge, die dafür gesorgt haben, dass dieses Produkt immer preiswerter wird. Und Sie sehen da drin auch solche Beulen. Diese Beulen, da wo das abweicht, das war politischer Eingriff. Hier wurde das erneuerbare Gesetz eingeführt, dass man gesagt hat, wir geben euch Geld, wenn ihr das installiert. Der Markt sofort die Kosten nach oben. Er hat nicht mehr den Marktgesetzen gehorcht. Das war aber im Prinzip vorhergesagt, dass das passiert. Und der Markt hat erst regulierend wieder wesentlich später eingegriffen. Aber dieses Gesetz hat dafür gesorgt, dass dieser Boom richtig losging. Es war eine sehr, sehr kluge Entscheidung der Regierung damals, dieses einzuführen. Ja, wo geht's hin? 2017 sind wir hier, 2020 erwarten wir hier und dann sind wir ungefähr bei 7% der globalen Elektrizitätserzeugung nur durch Photovoltaik. Und wenn Sie die Kurve weiterverfolgen, dann sehen Sie, wir werden ungefähr im Jahre 2035 hier landen. Das ist jetzt aber exponentiell vorhergesagt, nicht diese lineare Regression, die Sie vorhin gesehen haben. Und wenn wir das hier schaffen, dann bleiben wir innerhalb des 2-Grad-Szenarios, was die Erderwärmung angeht. Das sind die Vorhersagen. Ob das jetzt nachher alles so stimmt, das müssen wir dann in 2035 beurteilen. Aber so sieht es im Moment aus und wir als Solarforscher sind da sehr, sehr optimistisch. Ein wichtiger Punkt hierbei ist, die Kosten, die hierbei entstehen, die sind immer, und das kommt auch raus aus der Forschung, sind immer proportional zu 1 über der Effizienz. Also je höher die Effizienz der Solarzelle, desto günstiger werden die Kosten, weil Photovoltaikkosten sind Flächenkosten. Und wenn Sie die Fläche reduzieren können, das schaffen Sie nur, wenn der Wirkungsgrad höher ist, bei gleichbleibender Leistung. Was sich hieraus entwickelt hat, ist jetzt ein Stromnetz und ich kann aus dem Stromnetz Photovoltaikstrom jetzt beziehen und kann jetzt vergleichen, was kostet der Strom im Vergleich zu Gas, Kohle und irgendwas. Und was da heutzutage rauskommt, ist umwerfend. Es ist kaum zu glauben, den günstigsten Strom, den wir in Deutschland produzieren, ist Photovoltaikstrom. Es gibt keine günstigere Form von Strom. Wenn Sie jetzt noch berücksichtigen, dass Deutschland, was die Sonneneinstrahlung, wie gesagt, ja 1000 Kilowattstunden pro Jahr im Vergleich zu Chile viel, viel schlechter ist oder Saudi-Arabien oder wie auch immer, dann können Sie sich vorstellen, wenn Sie das im Sonnengürtel machen, was da rauskommt. Und wenn Sie es vor allem vergleichen mit Atomkraft. Unsere Atomkraft können Sie nicht wirklich rechnen, weil die auch subventioniert ist zum Teil. Aber in England wird gerade ein Atomkraftwerk gebaut, das Hinkley Point C. Das soll von 2025 bis 2060 laufen. Das hat garantierte Stromabnahmepreise von 12 Euro Cent pro Kilowattstunde. Und vergleichen Sie das mit dem PV-Strom hier unten. Das Ganze hat nur einen Hinkefuß. Und dieser Hinkefuß ist, was ist, wenn das Licht aus ist? Da muss ich speichern. Und wenn ich jetzt die Speichertechnologie mitrechne, da muss ich ja fragen, was kostet mich eine Kilowattstunde speichern? Und da muss man sagen, das liegt im Moment ungefähr bei 10 Cent pro Kilowattstunde. Und damit wird natürlich der Photovoltaikstrom, kommt ja auf 14 Cent und ist damit natürlich vergleichbar mit dem, was ein Atomkraftwerk liefert, ohne dass ich jetzt da auch eine Folgekostenrechnung mit reinsetze. Und da sehen Sie, wo Sie ran müssen, die Speicherung wird eins der wesentlichen Probleme sein, die wir lösen müssen. Aber gehen Sie in den Süden. Das ist ein Bieterverfahren 2017. Da wurde in Saudi-Arabien ein Kraftwerk ausgeschrieben und der kann es aufbauen, der den günstigsten Strom anbietet. 1,55 Cent pro Kilowattstunde ist dieses Kraftwerk angenommen worden. Und das ist ein unglaublicher Preis. Das hat die Photovoltaik in den letzten 30 Jahren geleistet. Okay, jetzt müssen wir ein ganz klein bisschen Physik machen, damit ich Sie nicht zu bombardiere mit Fakten und Zahlen. Wo liegt jetzt die Chance in der Photovoltaik? Warum ist die so gut? Und wo sind ihre Grenzen? Da muss man verstehen, wie funktioniert eigentlich so eine Solarzelle? Da kommt ja Licht in Form von Photonen rein und wie kann die den Strom produzieren? Und das geht im Prinzip ganz, ganz einfach. Das Prinzip ist so einfach, das beruht auf dem Fotoeffekt von Einstein, wo Einstein auch den Nobelpreis für bekommen hat. Ich habe ein Material und dieses Material kann Licht einfangen. Es ist ein sogenannter Absorber. Ein Material, was Licht einfängt, das kann, Sie kennen das, Kleider können Licht einfangen, gefärbte Scheiben können Licht einfangen. Was macht dieses Licht? Dieses Licht wird auf ein Netzwerk treffen. Und ich habe hier mal sowas mitgebracht, das wäre ein Siliziumkristall. Und wenn dieses Licht auf den Siliziumkristall trifft, dann geht das bevorzugt in die Bindung von diesem Silizium und schlägt hier ein Bindungselektron raus. Und dieses Bindungselektron, das wird aus seinem Verband herausgelöst. Dazu braucht es eine gewisse Schwellenenergie. Wenn ich die überschreite, kommt das Elektron da raus. Dann kann es nicht mehr im Verband gehalten werden. Und dann wird dort eine Anregung entstehen. Ich löse ein Elektron raus. In der Bindung verbleibt ein Loch, eine positive Ladung. Also habe ich eine positive und eine negative Ladung erzeugt. Und die werden im Silizium sofort voneinander getrennt. Und jetzt habe ich zwei getrennte Ladungen. Und das passiert Milliarden, Milliarden, Milliardenfach pro Sekunde. Und jetzt schwirren diese Ladungen in diesem gelben Absorber rum und wenn sie nicht aufpassen, dann fallen die wieder in ihr Loch zurück und sind damit verschwunden. Das heißt, ich habe effektiv keinen Strom produziert. Den Strom kann ich nur produzieren, wenn diese Ladung, und ich habe das Elektron jetzt mal rot markiert und das Loch blau, wenn diese Ladung, die wandern jetzt einfach wie Wirsch in diesem Kristall hin und her, wenn die an den Rand kommen. Und an dem Rand habe ich jetzt sogenannte selektive Kontakte und die haben die Eigenschaft, dass der eine selektive Kontakt, den habe ich rot eingemalt, der kann nur Elektronen durchlassen und der blaue, der kann nur Löcher durchlassen. Das heißt, ein Elektron, was hier durch will, das ist wie eine Drehtür, die mich nicht durchlässt, wird reflektiert und geht wieder zurück und läuft so lange weiter, bis er hier zu der Tür kommt. Das Loch macht genau das Gegenteil, das kann hier nicht durch, es kann auf der Seite durch und auf die Art und Weise kann ich Strom produzieren. Und ich sehe an dem Bild sofort, der Strom ist gleichgerichtet, das ist kein Wechselstrom. Das ist der erste wichtige Punkt. Die Voraussetzung, damit das Ganze funktioniert, möglichst alle Photonen einzufangen, was manchmal sehr schwer ist. Ich muss dafür sorgen, dass die freien Ladungen lang genug leben, dass ich es auch wirklich zu dem Kontakt schaffe. Wenn die zwischendrin stolpern und irgendwo reinfallen, dann sind sie weg. Das heißt, das Material muss so sauber sein, dass die, wir sprechen dann von der Diffusionslänge, dass die so groß ist, dass das Elektron rauskommt. Die Materialqualität muss dafür hervorragend sein und das ist die Forschung, die wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, um dieses halt wirklich zu gewährleisten. Und dieser selektive Kontakt muss so gut sein, dass das Licht durch kann, aber auch so selektiv, dass aus der anderen Seite die Elektronen durch können. Und das ist eine große Kunst, solche selektiven Kontakte aufzubauen. Und den besten selektiven Kontakt, den wir derzeit haben, der lässt entweder Elektronen oder Löcher durch, je nachdem, wie ich den bearbeite. Und wir sprechen dann vom Dotieren. Das ist die Wirkungsweise einer Solarzelle. Die funktioniert komplett ohne PN-Übergang. Also wer denkt, es muss ein PN-Übergang sein, das muss nicht. Es kann alles Mögliche sein. Das Problem liegt hier immer in den Grenzflächen, da wo der selektive Kontakt ist, in der Regel ein anderes Material auf dem eigentlichen Material liegt und dann passen die Gitter konstant nicht mehr zusammen und dann gibt es Defekte und die können das schlecht machen. So, und da steckt die ganze Forschung drin, dieses so gut zu handhaben, dass das geht. Also da haben wir sehr, sehr viel Zeit und Geld investiert. Wenn ich das jetzt in ein Energiebild übertrage, und jetzt wird es natürlich noch ein bisschen physikalischer, dann habe ich hier die Energie aufgetragen, hier ist der Ort aufgetragen und was hier ist, das ist sozusagen die Schwellenenergie und das ist üblicherweise, wir nennen das die Bandlücke, die Schwellenenergie, die mein Licht braucht, damit es da drüber kommt. Und wenn ich diese Energie erreicht habe, dann ist das Elektron hier oben, das wäre also so, als wenn ich einen Ball auf den Tisch hochhebe, dann muss ich mindestens die Energie reinstecken, die der Tisch hoch ist und dann kann der Ball frei auf diesem Tisch rollen. Hier hinten ist eine Barriere, hier vorne kann er rausrollen. Auf die Art und Weise habe ich einen selektiven Kontakt gemacht und das ist noch genau andersrum, hier reflektiert es und da kommt es raus. Und so funktioniert die Solarzelle. Und die Defekte sind dann genau an dieser Stelle, wo ich aufpassen muss, dass alles so gut funktioniert. An dem Bild sieht man schon, dass eine Solarzelle niemals 100% Ausbeute haben kann, weil ich brauche eine Schwellenenergie. Es gibt eine Mindestenergie. Die Photonen, die zu wenig Energie haben, dass ich den Ball auf den Tisch kriege, die können nicht genutzt werden. Dazu habe ich ein schönes analoges Bild mitgebracht und das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, und zwar ist das Wasserkraft. Stellen Sie sich vor, ich habe einen Berg, einen Teich gebaut. Dieser Teich, der ist hier an der Stelle. Hier habe ich das Wasser drin, da. Die Sonne erzeugt den Wasserdampf. Die Wolke regnet. Wenn die Wolke hoch genug am Himmel ist, regnet das Wasser hier oben in den Bottich rein. Hier habe ich ein Loch, da kommt ein Rohr raus. Das Rohr ist offen, das Wasser strömt hier runter und geht hier auf dieses Rad. Und die potenzielle Energie ist genau jetzt von dem Wasserausfluss zu dem Rad hier. Und das wäre jetzt genau die Schwellenenergie, die ich brauche, damit, also so hoch muss die Wolke im Prinzip sein, damit ich mindestens das Wasser da reinbekomme. Wenn die Wolke nicht so hoch ist, geht es nicht. Jetzt ist es aber so, ich habe hier zum Beispiel eine Barriere an der Stelle. Hier ist eine kleine Mauer. Das heißt, die Wolke muss ein bisschen höher sein, sonst komme ich da gar nicht rein. Das heißt, ich muss immer ein bisschen mehr Energie haben, als ich von der Schwellenseite her brauche. Und so ist das in Wirklichkeit nachher auch. Die Spannung, die eine Solarzelle erzeugt, ist immer kleiner als diese Schwellenenergie. Und das zeigt dieses Bild eigentlich ganz schön. Und wenn ich jetzt hier ein Loch reinmache in das Rohr, da mache ich ein kleines Bohrchen Loch rein und das Wasser strömt da raus, dann habe ich einen Verlust. Und das passiert in der Solarzelle auch. Diese Defekte an den Grenzflächen machen genau das, dass das Wasserrohr ein Loch hat und das rauskommt. Das ist im Prinzip das, was eine Solarzelle tut. Wenn Sie das jetzt umsetzen, was passiert mit der Wolke, die zu hoch gestiegen ist? Wenn die Wolke ganz hier oben hängt, dann regnet da auch rein. Aber diese ganze Energie von da oben bis hier unten, die verschwende ich, weil die kann ich gar nicht nutzen. Das ist Überschussenergie, die einfach in Form von Wärme verloren geht. Und genau dasselbe passiert auch in meinem Halbleiter. Die Energie geht verloren. Wenn ich ein hochenergetisches, ein blaues Photon habe, dann wird die Überschussenergie abgebaut in Form von Wärme. Und das Ding, wir sprechen von Relaxation, geht an die Bandkante. Das ist ein Verlust hier oben, thermischer Verlust. Und ich kann nur diese Energie wirklich nutzen. Das wäre also das Wasser, was hier rauskommt. Ist es zu niedrig, passiert gar nichts. Ich erzeuge keine Ladung. Am besten wäre es, genau an der Kante zu erzeugen. Aber leider hat das Sonnenspektrum alle Farben. Und deswegen habe ich immer Verluste da drin. Und ich kann das jetzt ausrechnen. Das ist das Sonnenspektrum, was die Sonne abliefert. Hier unten ist die Wellenlänge aufgetragen. Das wäre der sichtbare Bereich. Und die rote Fläche, das wäre die Fläche nach diesem Bild, die ich wirklich maximal nutzen kann. Das ist der Grund, warum eine Solarzelle nicht einen sehr hohen Wirkungsgrad hat, weil die kann nicht all diese Energie optimal nutzen. Was am Ende rauskommt, ist in Schwarz die nutzbare Leistung einer oder Energie einer Solarzelle. Hier habe ich den Wirkungsgrad von 0 bis 100% aufgetragen. Und das ist jetzt die Schwellenenergie, also die Höhe dieser Tischkante oder da, wo mein Wasserrohr rauskommt. Und Sie sehen, diese schwarze Kurve hat ein Maximum und geht zur anderen Seite wieder runter. Und in dem Maximum habe ich ungefähr 30%. Das heißt, eine Solarzelle, die mit einzelner Schwellenenergie arbeitet, kann 30% maximal umsetzen, mehr nicht. Und wenn Sie jetzt unsere besten Materialien nehmen, das ist Silizium, was wir im Moment haben, großtechnisch. Silizium liegt genau dort. Und Sie sehen, dass das Silizium schon fast an dieser theoretischen Grenze dran ist. Das heißt, wir haben das Material praktisch ausgereizt. Es sind jetzt kleine Veränderungen, die wir noch machen, aber viel geht da nicht mehr. Ja, was zu tun? Wenn man sich dieses Bild überlegt und sagt, da ist die Schwelle zu hoch, arbeite ich mit mehreren Schwellen. Und genau das macht man. Man arbeitet praktisch mit so wie beim Wasserkraft oder bei den Schleusen, mit so Stufenschleusen. Was ich jetzt mache, ich klatsche jetzt einfach mehrere Materialien hintereinander und die verschiedenen Materialien haben unterschiedliche Schwellenenergien. Die Komplexität lasse ich mal außen vor, die da noch dazu gehört, um sowas überhaupt zu realisieren. Aber wenn Sie dann dasselbe Bildchen auftragen, sehen Sie, dass Sie schon wesentlich mehr des Sonnenspektrums nutzen können. Das heißt, je mehr dieser fundamentalen Energieschwellen Sie haben, desto besser sollte es eigentlich gehen. Problem ist nur, je mehr Schwellen Sie haben, desto mehr Defekte kriegen Sie und irgendwann frisst sich dieser Effekt einfach auf. Wenn Sie das ausrechnen, sobald Sie also mit solchen vier Materialien arbeiten, ist das Beste, was wir bisher erreicht haben, ist ein Wirkungsgrad von 46%. Das sind vier Materialien aufeinander, unglaublich schwierig herzustellen und nur auf Quadratmillimeter Größe. Das können Sie nicht auf Quadratkilometern machen, nur auf Quadratmillimeter Größe. Wo ist jetzt Ende? Wenn ich das jetzt mit unendlich vielen Materialien mache, das ganze Sonnenspektrum damit abdecken könnte und das Sonnenlicht auch noch vollständig fokussiere auf die Solarzelle, ist der maximale Wirkungsgrad, den ich erzielen kann, 85%. Und da wird jetzt ein Schuh draus. Hier sind wir, das ist theoretisch möglich. Und da redet keiner drüber, dass es 85% sind. Und Sie sehen, was da noch an Entwicklungspotenzial in der Photovoltaik drin steckt. Unglaublich. Das ist also so, zurückgehend zu meinem Bild mit meinem Pferd vorhin, da haben Sie ein Ford-T-Modell und zu sagen, das ist das Ende der technologischen Entwicklung. Da kommt noch eine ganze Batte und das ist die, sage ich mal, die positive Nachricht, da geht noch einiges in diesen Materialien. Aber es braucht wahnsinnig viel Forschung. Um hierher zu kommen, haben wir alleine schon 50 Jahre gebraucht. Das sind aber die Zeiten, in denen wir rechnen. Wenn die nachher auf dem Dach sind, dann haben sie diese Solarzellen, das ist in der Regel Silizium, die selektiven Kontakte, das sind dotierte Bereiche in der Solarzelle, auf die Details möchte ich gar nicht eingehen. Sie müssen den Strom rauskriegen, das heißt, die haben auf der Vorderseite so ein Gitter, wo das Licht durchfallen kann, aber der Strom kann gesammelt werden und die Rückseite ist komplett metallisiert. Und die meisten Solarzellen sehen blau aus, was aber nichts mit dem Siliziummaterial zu tun hat, sondern das ist nur die Antireflexschicht, die oben drauf ist. Und Sie können die Solarzelle in jeder Farbe produzieren, wie Sie das wollen. Sie können eine Solarzelle in Grün produzieren, Sie können sie in Silber produzieren, in Gold, ich habe sie auch in Lila. Das ist nur die Antireflexschicht oben drauf. Das heißt, architektonisch haben Sie wahnsinnig viele Möglichkeiten mit diesem Material, was viele Architekten gar nicht wissen, was eigentlich geht. Die Weltrekordeffizienz ist derzeit bei 26,7. Und in einem Modul, also wo Sie alle zusammenpacken, in so ein großes 200-Watt-Modul, liegen wir bei 22%. Das sind super Leistungen und das Modul brauchen Sie, weil eine Solarzelle ungefähr eine Spannung von 0,7 Volt erzeugen kann. Sie wollen ja in der Regel 24 Volt oder 12 Volt haben. Das heißt, Sie müssen jetzt diese ganzen Solarzellen zusammenschalten. Das machen Sie, indem Sie die miteinander verlöten. Das ist dann wie mit Batterien, Serienschaltung und Reihenschaltung. Und dann kriegen Sie ein komplettes Modul, wo Sie dann eine gewisse Leistung mit erzeugen können, typischerweise 150 Watt, 250 Watt. Und das Ganze muss dann noch eingepackt werden, damit es wetterbeständig ist. Da kommt eine Glasscheibe oben drauf. Das wird in so Plastik eingeschweißt. Und damit ist das Ding dann praktisch Wasser-, Luft- und korrosionsdicht. Und hat eine Garantie bis zu 30 Jahren. 25 Jahre sind üblich, aber es gibt schon welche mit 30 Jahren. Überlegen Sie sich das mal. Es ist ein Produkt, was 30 Jahre Garantie hat, dass diese Leistung, die am Anfang spezifiziert wurde, zu 85% nach 30 Jahren noch vorhanden ist. Welches Produkt hat so etwas? Das kann die Photovoltaik leisten und das ist notwendig, weil wir sprachen ja davon, Sie müssen die Sicherheit haben in der Zurverfügungstellung der Leistung. Kosten, wie stehen die Kosten, die jetzt hier mit im Spiel sind? Sie müssen das Material aufwendig herstellen. Silizium ist Sand. Das Sand muss erstmal das Sauerstoff getrennt werden, da brauchen Sie hohe Temperaturen. Das muss geschmolzen werden, es müssen Kristalle gezogen werden, die Kristalle müssen dann zersägt werden. Und was am Ende rauskommt, sind sehr dünne Scheibchen, die sind so 0,1 bis 0,2 Millimeter dünn. Und daraus werden dann die Solarzellen hergestellt. Und die Kosten, die Sie dann haben, wenn das Modul ist, was am Ende mit Ihren, was ich weiß, 36 Solarzellen ist, sind die Kosten im Prinzip das Silizium 13%, der eigentliche Herstellung dieses Wafers ist nochmal 23%, die eigentliche selektiven Kontakte und die optischen Schichten 23% und alleine 41% ist nur die Verkapselung dieses Moduls, damit das wetterfest ist. Da geht der Hauptanteil des Geldes rein. Und das sind aber nur 50% der Kosten, weil Sie haben ja Gleichstrom, Sie brauchen Wechselstrom, Sie brauchen einen Inverter, Sie brauchen Land, Sie brauchen Kabel. Das macht 50% der anderen Kosten aus. Das heißt, das eigentliche Silizium oder die eigentliche Zelle, die schlägt gerade mal mit 25% der Gesamtkosten zu Buche. Das heißt, wenn Sie jetzt an diesem Rädchen hier drehen oder an dem Rädchen, dann ist das eine ganz kleine Stellschraube. Aber Kleinvieh macht auch Mist. 1 Cent eingespart in der Produktion heißt bei 10 Gigawatt Produktion sofort 100 Millionen Euro. Ja, also es ist einfach Großindustrie. Was wird getan, um die Kosten weiter zu drücken? Das ist die sogenannte Dünnschichttechnik. Was dort passiert ist, man möchte viele dieser Teilschritte in einen einzigen Schritt machen und man möchte die Solarzelle direkt auf eine Glasplatte aufdampfen, also viel, viel dünner werden. Und die Dünnschichttechnik arbeitet mit sehr dünnen Schichten und die Techniken sind bekannt aus der Glasbeschichtung. Sie haben alle Fensterglas zu Hause, das ist beschichtet. Und dieses beschichtete Fensterglas geht in so eine Maschine rein, läuft dadurch. Das sind typischerweise 5 oder 8 Quadratmeter große Scheiben. Die laufen durch die Maschine durch und sind am Ende, kommen am Ende fertig raus. Und sie schaffen es, mit so einer Maschine ungefähr 1500 Quadratmeter in der Stunde durchzujagen. Und wenn Sie dann sich überlegen, was das für einen Wirkungsgrad hat, nehmen wir mal an, das hätte nur 11%, dann produziert diese Maschine in einem Jahr alleine 1 Gigawatt, also ein Kernkraftwerk in äquivalente Leistung. Und das ist eine Linie, die hat eine Länge von ungefähr 150 Metern. Das ganze Ding, dieses 1 Gigawatt, ist in einem Monat aufgebaut. Ein Kernkraftwerk braucht 15 Jahre, ein Kohlekraftwerk 10 Jahre ungefähr. Und da sehen Sie, wie leicht diese Technologie hoch zu skalieren ist. Und das ist die große Chance, was die Photovoltaik angeht. Die Dünnschichttechnologie kann auf sehr großen Flächen produzieren. Sie können da also 5 Quadratmeter große Solarmodule herstellen. Das lässt sich super in Gebäude integrieren. Sie können es, weil das bei niedrigen Temperaturen passiert, 200 Grad vielleicht, können Sie das auf Plastikfolie machen. Sie können es auf Kleidung tun. Damit haben Sie sehr viele neue Produkte, die Sie herstellen können. Das wäre zum Beispiel eine Solarzelle auf Plastikfolie. Das heißt, da ist der Fantasie eigentlich keine Grenze gesetzt. Gebäudeintegration ist ein ganz wichtiger Punkt für diese Dünnschicht Photovoltaik. Also wenn Sie dann sich mal schauen, wie das umgesetzt wird, wenn Sie rein Wirkungsgrad und Kosten optimiert, dann achten Sie nicht auf Schönheit, dann werden die Dinge einfach oben aufs Dach geklatscht und Sie wollen ja einfach Geld sparen. Das wird nicht mehr lange gut gehen, weil Ästhetik spielt eine wichtige Rolle, auch in der Akzeptanz in der Bevölkerung. Wir können in Deutschland 25% des Stroms durch Fassadenintegration erzeugen. Wir brauchen gar keine Freiflächen. Wir haben die Flächen schon bei uns im Haus. Und wenn Sie sowieso ein Dach wechseln, dann können Sie auch gleich Photovoltaik drauf machen, weil Sie haben ja Teilkosten, die schon durch die Photovoltaik mit abgedeckt werden. Also das sind die großen Chancen bei dieser Technik. Sie können natürlich auch mit wunderschönen Farben arbeiten, mit halbdurchlässigen Solarzellen. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten, das einzusetzen. Wir stehen erst am Anfang. Die Technologien, die wir haben, Silizium macht ungefähr 95% des Marktes aus. Deswegen habe ich auch praktisch nur darüber erzählt. Das ist die Standardtechnologie, 15-22%. Die Dünnschicht hat maximal 5% Anteil. Und diese Solarzellen mit diesen ganz hohen Wirkungsgraden, die haben einen ganz, ganz geringen Marktanteil, kleiner als 0,5%. Das Problem ist nämlich, die Solarzellen sind so klein, die brauchen große Linsen, um das Sonnenlicht drauf zu fokussieren. Und das müssen sie dann mit einem Tracker der Sonne nachfahren. Das heißt, das sind sehr aufwendige Systeme. Und die lohnen sich wirklich nur im Sonnengürtel, weil dieses kann nur mit direktem Sonnenlicht arbeiten. Also eine Solarzelle kann auch bei bedecktem Himmel Strom erzeugen, dieses System nicht, nur bei direktem Sonnenlicht. Wo geht die Reise hin? Oder was ist das Ziel jetzt am Ende? Und mir ist auf der letzten Tagung Folgendes aufgefallen, und das fand ich unglaublich bemerkenswert, weil ich habe gedacht, was macht denn der da? Das war ein Kollege an einem Poster, der hat dieses Bild gezeigt. Sie sehen das Auto und an dem Auto kleben jetzt da solche Paneele dran. Und was ist die Idee? Die Idee ist jetzt die wollen ausprobieren, was kann ich mit dem Auto schaffen, wenn ich die Flächen am Auto ausnütze, damit Strom produziere, wie viel Strom oder wie viel meiner Batterien kann ich aufladen, wenn ich das Auto in einem üblichen Zyklus betreibe? Und die haben ausgerechnet, der übliche Zyklus, den ich zur Arbeit fahre, hin und zurück, etwa muss ich 20 Kilometer abpuffern. Wenn also die Solarzelle in der Lage ist, über den üblichen, was die Sonne anbietet, diese 20 Kilometer zur Verfügung zu stellen, dann wird das interessant für den Autohersteller, Photovoltaik ins Auto einzubauen. So, und wenn Sie das ausrechnen, kommt raus, dieses Modul muss ungefähr einen Wirkungsgrad von 25% haben. Wir sind derzeit bei 22%. Und Sie sehen, wir sind noch 3 Prozentpunkte davon entfernt. Und wenn das passiert, dann haben Sie auf einmal das auch in der Autotechnologie drin. Und da sind die Leute bereit, viel, viel Geld für zu bezahlen. Und das wird den Markt unglaublich boosten, weil die Bereitschaft, viel Geld auszugeben, die hilft enorm dabei. Und Sie wissen, beim Auto wird das auf jeden Fall passieren. Wir sind nicht blöd, wir springen natürlich auch auf diesen Trend auf und überlegen, was machen wir forschungstechnisch jetzt, um auf diese 26% oder noch höher zu kommen. Silizium ist praktisch ausgereizt. Wir schaffen vielleicht im Modul 25%, aber dann ist es nur das beste Modul und das wird sehr schwer, das hier zu integrieren. Das heißt, wir müssen neue Wege gehen. Bevor ich dazu komme, nochmal eine ganz kleine Sache zu Licht und Schatten. Das darf nicht unerwähnt bleiben. Dafür, dass wir den Strom ständig anbieten, dass wir diese Leistungen, die wir in Deutschland brauchen, 6 Kilowatt pro Person, damit das immer da ist, auch für die Industrie, müssen sie puffern. Und sie puffern durch Atomkraft, Kohlekraft, Gas. Das Ding können sie immer anlassen, ausmachen, anmachen. Das ist die Grundlast. Und das ist das Problem der Photovoltaik. Ich muss diese Grundlast erzeugen. Und wie kann ich das machen? In Zeiten des Überschusses muss ich sparen, das kennen wir alle. Und in Zeiten, wenn ich es nötig habe, muss ich es ausgeben. Das heißt, ich muss speichern, das ist jedem klar. Aber wie speichere ich? Also, was machen wir, wenn der Wind nicht weht? Dasselbe gilt ja auch für den Wind. Ich muss speichern. Und einfach mal so, dass Sie ein Gefühl bekommen, wovon wir sprechen, wenn wir speichern. Wir müssen eine gewisse Energiemenge in den Körper reinpacken. Und wir wissen, wo Sprit, also wo Benzin liegt. Ungefähr 10 Kilowattstunden für 1 Kilogramm und das hat eine Energiedichte dementsprechend von ungefähr 100.000 Wattstunden pro Kilogramm. Und das ist das Beste, was Sie im Moment überhaupt an Leistungsdichte bekommen können. Deswegen ist das so eine tolle Quelle. Leider nur dieses blöde CO2. Das ist super. Eine Batterie liegt hier unten. Die hat zwar eine gute Speicherdichte, also Wattstunden, also Energie pro Gewicht, aber die spezifische Leistung ist sehr gering. Das heißt, die Batterien können nicht das leisten, was Sprit leistet. Das heißt, dieser Sprit ist einfach unschlagbar in seiner Speicherdichte. Und das, was da am nächsten kommt, ist Wasserstoff. Das Wasserstoffgas hat eine ähnliche Leistungsdichte und ist ähnlich nutzbar wie das normale Benzin, was wir haben. Und das ist der Trick. Das wollen wir ausnutzen. Und wie werden wir das machen? Wir werden das so machen, dass wir, wenn wir das mal vergleichen von den Kosten her, also die Speicherkosten, Lithium-Ionen-Technik, müssen wir $200 pro Kilowattstunde ausgeben. Mit Wasserstofftanks arbeiten wir mit einem Zehntel. Die Kosten sind viel, viel geringer. Und wie geht das jetzt? Ja, das ist relativ einfach. Ich habe mein Solarmodul, das produziert meinen Strom und meine Spannung. Dieses wird auf eine Elektrolysezelle gegeben und in der Elektrolysezelle habe ich 2 Elektroden. Ich bringe Wasser ein. Das Wasser wird in der Elektrolyse zersetzt in Wasserstoff und Sauerstoff. Das kann ich mit einer enorm hohen Effizienz machen. Über 80%, 90% ist die Effizienz. Das heißt, wenn ich Licht habe, produziere ich Wasserstoff. Den Wasserstoff muss ich natürlich speichern, dann habe ich ihn in einem Tank. Und diesen Tank kann ich jetzt nutzen und kann die Infrastruktur, die ich in Form von Pipelines habe, nutzen, um damit mein Netz zu betreiben. Das ist eine reife Technologie, die aber ein Problem hat. Es braucht auf jeden Fall Wasser. Das heißt, wenn ich jetzt in Jordanien bin, wo ich viel Licht habe, aber kein Wasser, ist das schon ein Problem. Das heißt, auch da muss ich aufpassen. Es ist ein recht komplexes System und ein ganz großes Problem sind diese Elektroden hier. Wenn nämlich das Licht ausgeht hier, dann fangen diese Elektroden an zu korrodieren. Das funktioniert gut, wenn Sie immer Dampf machen über den Kessel, ja, immer nachfeuern, aber sobald das Licht ausgeht, fängt das Ding an zu korrodieren, das zerstört sich selber. Das heißt, Sie müssen immer den Strom drauf halten und das macht das nicht gerade ideal. Und wir forschen jetzt daran, diese Elektroden zu ersetzen durch Material, die nicht mehr korrodieren. Und dann hätten wir das Problem gelöst, aber wir sind noch nicht da, leider. Mit Platin geht es, aber Platin ist mit das teuerste Edelmetall. Das heißt, wir müssen einen guten Weg finden an der Stelle. Und das, was wir jetzt bei uns am Zentrum betreiben in Sachen Speichertechnologie ist, was wir jetzt machen, ist, wir nehmen die Solarzelle und zwar klatschen wir 2 Solarzellen aufeinander, weil wer das noch von der Schule weiß, die Wasserspaltung braucht 1,4 Volt. Eine Solarzelle macht 0,7 Volt. Wir brauchen also 2 Solarzellen hintereinander. Und dann mache ich das gleich mit einer Tandem-Solarzelle mit unterschiedlichen Materialien. Die kann 1,7 Volt. Und dann packe ich Katalysatoren auf die Oberfläche und hänge das ins Wasser rein. Und dann erzeugt diese Solarzelle direkt im Wasser Wasserstoff und Sauerstoff. Und das ist eine der möglichen Wege, mit der wir in der Lage sind, vielleicht später mal diesen Wasserstoff großtechnisch zu erzeugen. Das ist im Versuchsstadium. Wir haben schon gezeigt, dass wir 6% Licht zu Wasserstoff Umwandlungseffizienz haben. Die Photosynthese, die macht weniger als 1%. Also wir sind 6-mal besser als die Photosynthese und die Photosynthese hält uns am Leben. Es zeigt also, dass da ein Potenzial drin ist, aber im Moment sind wir noch sehr, sehr vorsichtig, das zu weit nach außen zu tragen, weil die Tücke ist da im Detail. Das eingesetzt mit allem, was wir wissen, und wir sprechen jetzt von Forschung, die noch 30 Jahre braucht, wird ein komplettes Energiesystem sein, wo wir über intelligente Netze den Strom verteilen. Der Strom kommt von überall her, wird zu uns rangeführt. Wir nutzen den bei uns aus, wir speichern, zum Teil fahren unseren Kühlschrank kälter oder laden unsere Batterie im Auto auf oder laden den Wasserstofftank im Keller auf oder. Und das gesamte Netz, dieses intelligente Netz, wird uns dann versorgen. Und das wird sehr spezifisch für unterschiedliche Gegenden auf der Erde sein. Das ist die Geschichte, die ich Ihnen erzählen wollte. Wir haben die wissenschaftliche Herausforderung für Physik und Chemie, diese Katalyse in den Griff zu bekommen. Auf der Photovoltaikseite geht es darum, die Kosten weiter zu senken. Aber da haben wir eine ganz klare Roadmap, wo wir hinwollen. Und diese Roadmap in der Photovoltaik ist jetzt das zweite Material zu finden, was ich mit Silizium verbinde zu einer Stapelzelle, also wo ich zwei Materialien aufeinander bringe. Und da haben wir 20 Jahre lang nachgesucht und nicht gefunden. Und dieses Material ist jetzt da. Dieses Material, das sind die sogenannten Perovskite, von denen Sie vielleicht schon mal gehört haben. Das ist ein ganz verrücktes Material für den Interessierten. Das ist ein Material, was aus Blei und Chlor und Brom und Jod und ganz ekligen Sachen besteht und sich unglaublich einfach verarbeiten lässt. Jeder Chemiker weltweit, jeder Physiker weltweit, sogar ich, kann das Material handeln. Und jeder schafft es mittlerweile damit, eine Solarzelle zu machen, die einen Wirkungsgrad hat von nahezu 20%. Das schafft in Silizium, schaffen das ganz wenige Gruppen überhaupt nur 20% hinzubekommen. Das hier schafft fast jeder. Und Sie können sich vorstellen, wenn das jeder kann, wie viele Leute im Moment daran forschen. Das ist das heißeste Thema in der gesamten Naturwissenschaften. Das hat die meisten Zitate von allem, was derzeit erforscht wird. Und da erhoffen wir uns natürlich durch diesen unglaublichen Aufstieg hier, dass das das Material der Zukunft ist. Was in Kombination mit Silizium jetzt, es hat eine etwas größere Bandlücke, jetzt wäre ich ein bisschen fachspezifischer, es schaffen kann, diesen Wirkungsgrad am Ende zu lösen. In Kombination dieser beiden Zellen können wir den Wirkungsgrad nach oben treiben. Das sind dann diese sogenannten Tandemzellen und deren Limit ist bei 45%. Das heißt, das Ganze wird jetzt so nach oben gehen. Und dann müssen Sie bei der Technologie, beim Hochskalieren ein bisschen abziehen und das ist die Technologie. Und die Technologie erwarten wir also sowas Wirkungsgrade in diesen Tandem-Modulen von knapp 30% im Jahre 2040, 2050. Und das ist diese Vision, die die Autofirmen brauchen, um sich darauf zu stürzen. Und deswegen Volkswagen und wie sie alle heißen, forschen jetzt auch daran. Die forschen an Photovoltaik mit uns zusammen, um das umzusetzen. Ich möchte zusammenfassen. Ich hoffe, Ihnen in diesem Vortrag ein paar Dinge mitgegeben zu haben. Es ist und wird die günstigste Form von Energie oder Leistungserzeugung weltweit. Im Moment ist Wasser in vielen Ländern noch günstig, aber es wird nicht aufhaltbar sein. Die Fläche, die wir brauchen, um den sogenannten Weltenergiehunger zu stillen, kriegen wir hin. Ist nicht das Problem. Wir können es leicht integrieren, auch kein Problem. Gebäudeintegration, wir können es in Deutschland überall einsetzen. Also ich betrachte das mal nicht als gelöst, aber als lösbar. Es braucht natürlich noch Forschung. Ein Punkt, da habe ich nicht drüber gesprochen, das sage ich jetzt aber, wie lange muss so eine Solarzelle betrieben werden, dass sie ihre eigenen Herstellungsenergien wieder einbringt? Weniger als ein Jahr. Wenn das Ding ein Jahr betrieben ist, ist alles, was ich gebraucht habe, um das Ding herzustellen, ist wieder drin. Das heißt, ab einem Jahr ernte ich und wenn das Ding 25 Jahre hält, ist meine Energieernte also 25 Mal. Und besser erneuerbar kann etwas gar nicht sein als diese Solartechnik. Ich habe eine CO2-neutrale Stromproduktion und eine Sache, ich habe das Ding ruckzuck aufgebaut, ein 2 Gigawatt PV-Kraftwerk steht innerhalb eines Monats im Gegensatz zu der Kernenergie. Und das Ding ist natürlich komplett recycelbar, da gibt es Szenarien für, also auch das ist gelöst. Herausforderung, Power to Gas, gibt es noch keine Lösung, großtechnisch arbeiten wir dran mit Max Planck zusammen, um das Problem zu lösen. Ich schätze, wir brauchen noch 20, 30 Jahre. Batterietechnologien, da sind die Autohersteller treibend und das ist auch gut so, weil die machen ihren Profit damit. Wenn wir das jetzt an Sie verkaufen wollten für Ihr Haus, da ist keiner bereit zu investieren, weil wir haben ja dieses billige Gas, was aus dem Netz kommt. Aber über das Auto läuft die Geschichte. Ja, und zum Schluss natürlich intelligente Netze. Das heißt, wir brauchen extrem viel und intensive Forschung und da sind wir, glaube ich, in Deutschland führend und das soll auch so bleiben. Deswegen hoffe ich, dass die Regierung weiter investiert. Ja, die letzten Worte. Die beiden Dinosaurier, die sich unterhalten und das eine zum anderen sagt, ich meine, dass es Zeit ist, eine Technologie zu entwickeln, um einen Asteroiden abzulenken. So müssen Sie sich das vorstellen, da stehen wir im Moment mit unserem Weltklima, um das wieder zum Anfang zu bringen. Das darf nicht vernachlässigt werden und lassen Sie sich das von niemandem einreden, dass das nicht geht oder wie. Es braucht kluge Leute, es braucht unsere Kinder, wir haben unseren Teil schon geleistet, es braucht unsere Kinder, die das Ganze umsetzen. In dem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.
Das war der Physiker Klaus Lips über Solarenergie und Photovoltaik. Er hat seinen Vortrag am 17. Dezember 2018 an der Freien Universität Berlin gehalten, im Rahmen der Vorlesungsreihe zum Gedenken an Lise Meitner.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.